Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundierte Einblicke, echte Fälle, wissenschaftliche Hintergründe und Gespräche mit spannenden Gästen aus Forschung, Industrie und Pferdewelt. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Für mehr Klarheit und Sicherheit zum Thema Sattel. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Sie hat mich eingeladen in ihren Podcast und wir nehmen das Thema Sattel und neueste Innovationen zur Sattelanalyse und Passformbeurteilung genauer unter die Lupe. Viel Spaß dabei!
So, Sattel, das Schimpfwort des Jahrhunderts. Zumindest war das lange für mich so. Und ich habe hier in diesem Interview mit Dr. Maren Bohlieber gesprochen, wie wir KI-gestützte Ganganalyse bei der Sattelanpassung nutzen können, wie wir Satteldruckmessungen oder den Rücken digital mit unserem Handy abscannen. Du siehst schon, es wird sehr viel messbare Werte in Bezug auf Sattelanpassung angesprochen werden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und eine informative Zeit mit dieser Podcast-Folge. So, neue Podcast-Folge und Maren, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
Es soll ja um das Schimpfwort Sattel gehen, habe ich ein bisschen provokativ gesagt, weil also ich habe so aus dem Bauch jetzt mal 12 Modelle gesagt auf meinem einzigen Pferd quasi und ich habe locker einen 5-stelligen Betrag ausgegeben für Sättel und eigentlich nur, es hat mich Zeit gekostet, es hat mich richtig viel Ärger, hat es mir gemacht. Ich war krass genervt zum Schluss und dass ich dann ja irgendwann selber diese Ausbildung zum Sattelergonomen gemacht habe, dann bin ich ja in eine Vielzahl von Fortbildungen reingerannt, die entweder nur für Tierärzte waren oder für Physios waren oder für Pferdebesitzer waren. Ich habe ja immer diese Karte, dass ich all diese Ausbildung habe, also darf man da überall mit reinhüpfen. Und das hat mich natürlich sehr weit vorangebracht, was das Thema Sattel angeht. Aber ich sehe natürlich auch die Komplexität und wie die einen es unterrichten, wie die anderen es dann wieder eine andere Theorie, Meinung, ja, Ideologie an den Tag legen. Und deswegen ist es mir jetzt nochmal so eine Herzensangelegenheit, das Thema Sattel hier in den Podcast zu bringen. Es gibt noch eine alte Folge, die verlinke ich auch gerne. Da haben wir aber eher darüber gesprochen, warum es so unterschiedlich ist, wie die Sattelausbildung quasi abläuft, so ein bisschen. Also nicht so viel über das Thema Sattel, sondern eher Sattlerei. Und wir machen es ja jetzt zum Monatsthema im Mai, weil wir da ganz intensiv in Theorie und Praxis zum Thema Sattel aufklären wollen. Und von daher stell du dich doch erstmal ganz kurz vor und berichte kurz, wie du eigentlich zum Sattel gekommen bist.
Ja, gerne. Also, ich bin Dr. Maren Bohlieber. Die meisten nennen mich Maren und das ist auch vollkommen gut für mich. Ich bin Sattelwissenschaftlerin. Das heißt, ich unterstütze Pferdeprofis, Sattler und Saddlefitter, aber auch Firmen und Unternehmen dabei, ihre Sattelexpertise auf wissenschaftliche Füße zu stellen. Ich selbst komme aus der Wissenschaft, arbeite seit über 10 Jahren als Saddlefitterin, Pferdetherapeutin und auch wissenschaftliche Beraterin, bin Unidozentin. Und heute verbinde ich all diese Bereiche. Man kann das sich so ein bisschen wie eine Dolmetscherin vorstellen. Das heißt, ich verbinde und übersetze die wissenschaftlichen Erkenntnisse leicht verständlich in die Sattelpraxis. Aktuell entwickle ich Schulungen, Workshops und Webinare, die fundiertes Sattelwissen nicht nur vermitteln, sondern auch praktisch anwendbar machen. Für alle, die eben die komplexen Zusammenhänge, wie du ja auch schon gesagt hast, zwischen Reiter, Pferd und Sattel, ja, nicht nur verstehen wollen, sondern eben auch die Ursachen erkennen und Probleme nachhaltig lösen wollen. Und auch ihre Fachkenntnis, sich mit ihrer Fachkenntnis ein bisschen abheben zu wollen. Ja, und natürlich biete ich meine Expertise auch weiterhin Reitern und ihren Pferden an, die eben fundierte Beratung suchen. Mein Grundsatz ist Wissenschaft vertrauen. Und das Vertrauen der Pferdebesitzer ist am Ende ja auch immer das zum Wohle und zum Gewinn des Pferdes.
Warst du auch so eine Worst-Case-Szenario-Erfahrung mit Sätteln, dass du da so, weil ich verstehe das natürlich total, weil wenn man jetzt was Handfestes hat und ich habe ja doch viel mit Rückenvermessungen auch gearbeitet, mache das ja auch im Trainingskurs, dass wir das monatlich meistens oder im Quartal die Rückenform messen, um auch wirklich sichtbar mit messbaren, konkreten Werten zu arbeiten, weil es sonst immer so viel Glauben ist, auch was das angeht. immer so den Eindruck. Und deswegen, du machst ja auch Scientific Saddle Fitting, also wirklich wissenschaftlich, was ich einfach so wunderbar finde, weil man sowas Handfestes hat. Aber da kommt man ja nicht hin, wenn es immer funktioniert hat. Das ist so das, was ich festgestellt habe.
Ja, absolut. Also du sprichst mir da komplett aus der Seele. Also ich habe im Prinzip zwei Wege, wie ich zum Thema Sattel kam. Das eine ist die private Ebene. Wie so viele andere hatte ich vor jetzt meiner Pferdekarriere oder beruflichen Pferdekarriere, hatte ich auch einige Sattel-Odysseen hinter mir. Und ich hatte zwei sehr prägende Erlebnisse gehabt. Eins war, ähnlich wie du sagst, kam Sattler auf den Hof, oder es war sogar der Firmenchef einer recht bekannten Marke, und kam zu Sattelkontrolle. Ja, so einige Dinge, die er gemacht hat, waren mir einfach nicht so ganz klar. Also habe ich nachgefragt, und ich will ja auch gerne lernen und verstehen, was die Leute da machen. Und irgendwann stellt er sich hin, guckt mich an und sagt: Schätzelchen, wenn du jetzt noch eine Frage stellst, dann gehe ich. Und das war für mich so ein bisschen dieser Aha-Moment. Ich glaube, er sagte noch sowas wie: Du musst mir das schon glauben, das ist mein Job hier. Und sobald es eben an Glauben geht, bin ich als Wissenschaftlerin natürlich raus. Also ich will die Dinge verstehen, die da gemacht werden. Und wenn man die sogar noch messbar machen kann, umso besser. Ein anderes prägendes Erlebnis war dann, nachdem ich mir einen sehr teuren Sattel gekauft hatte von einer Firma, mein Pferd aber eigentlich immer recht unglücklich damit wirkte und ich gar nicht so genau wusste, was jetzt los ist, habe ich die wieder kommen lassen. Ja, und dann hieß es dann einfach: Ach, der zickt nur rum, reit einfach drüber, das passt schon. Das hat mich dann so geärgert, weil ich halt also wirklich so alleingelassen wurde mit diesem Thema und gar nicht wusste, an wen kann ich mich denn jetzt noch wenden. Und letztendlich war das natürlich dann auch mit einer Motivation für mich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und es wirklich mal fundiert anzugehen.
Das fühle ich so, weil ich habe ja dann aufgrund dieser ganzen Sattelfortbildung auch als Tierarzt Termine begleitet, wo der Sattler dabei war. Also wo der Pferdebesitzer gesagt hat: Der hat Rückenprobleme, dann mache ich entweder als Tierarzt oder Chiropraktiker da oder als Physio. Und dann haben die mir das halt gezeigt am Pferd. Und dieses Pferd, mal wenn der Sattel drauf war, nach dem Reiten, hat es auf der einen Seite halt Pusteln, eine Schwellung gehabt. Oha. Wenn der Sattel halt runter war, dann ist es wieder weggegangen. Wurde dieser Sattel hier genommen, war original nach dem Reiten wieder diese Schwellung an dieser einen Stelle dran. Mhm. Und dann habe ich das halt mit begleitet, weil der Pferdebesitzer gesagt hat, der Sattler, der sagt, es liegt nicht am Sattel. Und wie du sagst, naja, das Pferd ist der Kompass. Ja. Yeah. Es kann schon sein, dass es augenscheinlich passt, aber wir gucken ja auch oft nur im Stand das mal so dazu. Mhm. Aber wenn das Pferd ja eine offensichtliche Schwellung hat, wenn der Sattel drauf lag, da brauche ich ja nicht drum rumsprechen. Das Pferd spricht ja Bände. Richtig. Und dann dieses, naja, aber der Sattel passt, daran kann es nicht liegen. Es kann natürlich noch an anderen Sachen liegen, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber das war auch für mich so eine Begleitung von Terminen, wo ich immer gedacht habe, boah, die Leute werden teilweise auch so runtergebuttert, die Pferde werden überhaupt nicht ernst genommen. Und ich verstehe das auch ein bisschen von der anderen Seite, weil natürlich jeder eine Meinung zu allem hat und das manchmal als Therapeut auch extrem anstrengend sein kann. Aber das war auch für mich so ein prägendes Beispiel, wo ich sage: Sattel drauf, Schwellung. Sattel runter, 2-3 Tage, ein anderer Sattel, keine Schwellung. Also woran soll es denn dann liegen? Also das finde ich manchmal so.
Richtig.
Das hat einen
aber manchmal habe ich auch das Gefühl, den Therapeuten oder auch Tierärzten wird da vielleicht manchmal auch ein bisschen viel zugemutet, dass sie jetzt auch vielleicht noch Sattelexperten sein müssten. Also ja und nein. Ich finde es wirklich wichtig, dass da fundiertes Wissen ist. Aber in der Praxis, also ich bin ja selber, habe gestartet in der Ausbildung mit Physiotherapie und Osteopathie und bin danach zum Sattel sozusagen gekommen. Und rein jetzt von dieser Therapieausbildung, das Thema Sattel war schon auch vorhanden, aber es war wirklich nur so kurz angerissen, dass ich als fertiger Therapeut nicht das Gefühl hatte, hier kompetent dem Kunden zum Thema Sattel beraten zu können. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Ansatz, wo einfach noch Aufklärung betrieben werden kann. Und das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck von Scientific Saddle Fitting, nicht eben nur für die Sattelprofis, sondern eben auch für Therapeuten oder Tierärzte hier wissenschaftlich fundiert eben messbar auch was fundierte Aussagen machen zu können. Ja, das ist eben auch weg von diesem Bauchgefühl, weil das ist ja auch sehr häufig so. Nicht nur die Besitzer, sondern dann vielleicht auch der Trainer, der vor dem Pferd steht, sieht schon, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Sattel. Das sehe ich und man sieht es ja auch am Verhalten des Pferdes, aber letztendlich ist es nicht wirklich greifbar, was ist es denn? Dann ruft man den Sattel dazu und der Sattler dazu und der sagt dann möglicherweise, wieso, ist doch alles okay, und dann steht man wieder am Anfang, ne? Ja.
Das ist so spannend, dass du das sagst, weil das ist original den Punkt, den ich oft von Physios, Trainern, Tierärzten im Trainingskurs habe, weil wir da ist der Trainingskurs, da geht's ja auch nicht um Disziplinen oder irgendwie eine Lektion, sondern da geht's ja auch um diese trainingsphysiologischen harten Fakten. Natürlich ist der eigentlich für Pferdebesitzer ausgelegt, aber es kommen so viele Tierärzte, Physios und Trainer rein, weil sie auch sagen, das hat so ein bisschen, ist zu kurz gekommen und dann macht man auch beim Training so viel aus dem Bauchgefühl. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, was wir häufig in der Pferdewelt haben, dass wir vieles machen, weil wir glauben. Und jetzt, das finde ich ganz spannend, weil du ja auch die KI mit reinnimmst zum Nutzen. Und ich bin da ja auch inzwischen ein großer Fan von. Und ich meine, wissenschaftliche Sattelanpassung, was ist das? Das ist ja auch jetzt noch nicht mal so greifbar direkt. Aber diese Kombinierbarkeit mit messbaren Werten. Und da ist ja, wenn du bei einem Satteltermin rausfährst, auch diese KI-geschützte Ganganalyse ein Thema. Und von daher, vielleicht magst du kurz einmal erklären, warum du das eigentlich mit reinnimmst und was du damit sichtbar machen kannst.
Ja, also tatsächlich, das ist jetzt relativ neu auf dem Markt, sage ich mal. Ich bin darauf gestoßen, da ich mit der Elin Hernlund, das ist eine der Gründerinnen dieses Systems, vor langer Zeit schon zusammengearbeitet habe und ja, ich eben darüber dann gesehen habe, dass sie jetzt sowas macht und war total begeistert, weil es wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also vielleicht für die Leute, die das noch nicht gehört haben, was das ist. Es ist im Prinzip ein System, wo man ein Smartphone benutzt. Da ist eine App drauf. Mit dieser App kann millimetergenau, also das Pferd wird im Gangbild, ein Video wird genommen vom Pferd im Trab und das System kann dann millimetergenau Abweichungen von der linken zur rechten Seite analysieren. Und das ist so präzise, ja, es ist einfach eine sehr objektive Methode, die aus meiner Sicht, gerade wenn man draußen im Feld ist, schnell gehen muss und man sich vielleicht auch mehr auf den Sattel konzentriert, die subjektive Ganganalyse übertrifft. Ich nehme das ganz gerne in den Sattelanalysen dazu, weil es wurde in Studien schon gezeigt, dass zum Beispiel, also das Verhalten des Sattels, sei es jetzt zum Beispiel das Rutschen des Sattels, sehr stark mit dem Gangbild des Pferdes korreliert. Also es gab zum Beispiel eine Studie in 2013, die zeigte, dass eine Hinterhandlahmheit beim Pferd korrespondiert mit einem Sattelrutschen auf die gleiche Seite. Also angenommen, das Pferd ist hinten links lahm, kann es dazu führen, dass der Sattel auch nach links rutscht. Das ist nicht immer und überall der Fall, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei den Studien, aber es war eine signifikante Tendenz. Das bedeutet, es ist schon eine sehr deutliche Tendenz zu sehen bei einem eben rutschenden Sattel zu einer Seite, dass auch eine Lahmheit oder bei lahmen Pferden dann auch eine Lahmheit hinten links oder hinten rechts, je nachdem, bestand. Das heißt für mich in der Praxis, wenn ich jetzt das Pferd beurteile die Sattelpassform beurteile, auch in der Bewegung, und der Sattel hat eine Tendenz, zu einer Seite zu rutschen, dann denke ich sofort an, oh, vielleicht ist eine Hinterhandlahmheit da, schaue dann vielleicht nochmal genauer hin, sehe das mit dem Auge nicht und dafür nutze ich mittlerweile eben dieses KI-gestützte System. Das läuft auf dem Stativ einfach mit, ich kann mir das hinterher angucken und vor allem auch dem Besitzer zeigen. Sind nicht immer unbedingt Lahmheiten, ne? Gerade wenn das nicht so ins Auge fällt, das können sehr subtile Lahmheiten sein, müssen aber gar keine, also wirklichen Lahmheiten, sondern vielleicht auch Asymmetrien sein, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Aber auch eine Asymmetrie ist ja schon wichtig, dann auch für das weitere Vorgehen dem Kunden zu oder dem Pferdebesitzer zu kommunizieren. Wenn mein Pferd auf der einen Hand immer zum Beispiel auf der, hinten links sage ich mal jetzt weiter, immer nach innen driftet, also ausweicht, habe ich auch ein vermehrtes Sattelrutschen. Das kann auf der rechten Hand ganz anders aussehen. Dementsprechend muss man natürlich dann auch bei der Sattelanalyse und danach auch beim Fazit und der Beratung immer wieder darauf eingehen und dem Besitzer erklären, wie das Pferd läuft, wie man es besser machen kann, wie man das Training eventuell auch anpassen kann. Letztendlich ist es wichtig, der Sattel sollte natürlich gerade sein. Ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig, auch in der Anpassung. Aber natürlich, wenn das Pferd unter dem Sattel immer schief läuft, dann wird der Sattel irgendwann auch schief gesessen, weil natürlich der Reiter schief sozusagen mitgenommen wird, also auch der Reiter sich schief setzt. Und wenn man sich vorstellt, man hat ein elastisches Polster drunter, was immer zu einer Seite ein bisschen mehr schief gesessen wird, dann wird sich auch irgendwann der Sattel schief anpassen. Und dann ist man in einem Kreislauf drin, den wollen wir nicht. Genau, das war jetzt etwas ausführlich und etwas ging etwas ab vom Thema von der KI, aber eben für mich ist es ein sehr sinnvolles Tool, was eine objektive Beurteilung ermöglicht. Und ich finde das auch ganz interessant, im Vergleich dann zu sehen, also wie verändert sich das Gangverhalten zum Beispiel vor einer Sattelanpassung und nach einer Sattelanpassung. Tatsächlich habe ich da jetzt auch eine Pilotstudie mit begonnen. Aber ja, im Austausch mit der Elin haben wir dann festgestellt, ganz so einfach, also es wäre natürlich fantastisch, wenn das einfach mit einem Handy aufs Pferd gehalten, man sieht das Gangbild vor der Anpassung, kann danach nochmal überprüfen und sieht, das Pferd läuft viel besser. Ne? Das wäre natürlich so die Hypothese und der Wunsch. Ganz so einfach ist es nicht, weil natürlich wahnsinnig viele Faktoren mit reinspielen. Es spielt mit rein, wie sitzt der Reiter drauf? Sitzt der im Aussitzen? Sitzt der im Leichttrapp drauf? Auf welcher Hand ist der? Wird das Pferd geritten? Auf welcher Hand lässt sich das Pferd leichter stellen und biegen? Wo ist die hohle Seite? Und. Also da sind sehr, sehr viele Faktoren, die mit reinspielen, die in so einer Studie eigentlich erstmal abgeklärt werden müssen, bevor man dann an die eigentliche Fragestellung geht. Also da ist sehr viel zu tun. Ich freue mich da auch sehr drauf und freue mich auch immer sehr über Studienteilnehmer. Aber die To-Do-Liste ist lang, wie immer.
Wir nutzen das System ja auch bei der Reha oder im Training jetzt grundsätzlich. Auch im Trainingskurs empfehlen wir das, weil die Reha, wie du sagst, es muss nicht eine Lahmheit sein, es könnte ja auch einfach eine Asymmetrie sein, aber mit meinem Training wird das Pferd asymmetrischer oder gerader? Und wie entwickelt sich quasi das, was ich mit meinem Pferd tue? Ich mache wieder sichtbar sehr viel früher, weil wir mit dem Auge, auch das sind ja Studien, die gezeigt haben, dass wir als subjektive Ganganalyse erst Abweichungen von 25% der Amplitude sehen können. Mhm. Sehr erfahrene Tierärzte. Und die KI kann es halt viel früher und das kann halt für die Prävention, weil wenn du sagst, du machst es halt vor der Sattelanpassung, das Pferd ist eben sehr schief, dass man dann das Training eben dementsprechend anpasst, den Sattel anpasst und dann nach ein paar Monaten guckt oder auch Wochen, wie entwickelt sich mein Pferd? Ist das, was ich tue? Und das tut manchmal natürlich weh und nicht jeder will da so genau hingucken. Ja. Das ist jetzt zu meiner Erfahrung aus der Arbeit, weil wenn es halt in die falsche Richtung läuft, ist natürlich gar nicht schön und ich habe es angewendet vor der Chiro und nach der Chiro. Mhm. Das macht natürlich auch sehr, wie du sagst, sichtbar, wie meine Arbeit ist. Es hängt an vielen Faktoren, natürlich. Aber per se sollte man doch denken, dass wenn das Pferd vor der Behandlung eine Blockade hat und deswegen Kompensationsmuster hat und ich behandle es, sollte es danach, wie wenn du einen Sattel anpasst, danach besser laufen. Ja. Und das ist so das, was wir drin haben. Aber wie du es auch sagst, richtigerweise, wir müssen da halt noch so viele andere Faktoren mit reinspielen lassen, dass es das mal wissenschaftlich auch anzuschauen, mal wirklich zu überprüfen. Trotzdem finde ich es super spannend, damit zu arbeiten, weil man sich selber überprüft, das Training überprüft und es einfach auch versteckte Sachen manchmal aufdeckt, gegen die man auch gar nicht trainieren kann oder auch keinen Sattel anpassen kann.
Absolut. Also das bringt mich auch auf ein anderes Thema. Wenn man sowas, ich sag mal, routinemäßig anwendet, und da neige ich jetzt immer mehr dazu, auch meinen Kunden zu empfehlen, selbst wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt der Wunsch da ist, das direkt einzusetzen. Aber ich sag immer, macht mal eine Status Quo-Erhebung am Anfang. Und dann wird es immer wieder Momente geben, wo du als Besitzer das Gefühl hast, heute läuft der aber nicht so rund. Ne? Irgendwas ist da komisch. Und bevor ich vielleicht, also wenn er wirklich lahm geht, natürlich sofort den Tierarzt rufen. Aber manchmal hat man ja so, vielleicht fragt man mal einen Stallkollegen, ne? Und dann fragt man zwei und kriegt drei Antworten und ist irgendwie noch verunsicherter. Und dafür finde ich das System wirklich super. So auch in der täglichen Anwendung, sage ich mal, um, kleine Abweichungen zu überprüfen. Manchmal ist das Bauchgefühl auch einfach daneben, ne? Oder dann eben auch im Vergleich zu sehen. Diesen Status Quo finde ich deswegen so wichtig, um so eine Art Signature Gate beim Pferd herauszufinden. Jedes Pferd hat einen eigenen, wie eine Art Fingerabdruck im Gangbild. Wenn ich das sozusagen von Anfang an weiß, weil ich das ein paar Mal über die Zeit gemessen habe, ohne dass das Pferd eine Lahmheit oder Ähnliches hatte, dann kann ich viel besser beurteilen, wenn dann mal eine Asymmetrie oder eine Veränderung im Gangbild stattfindet, wie weit weicht denn das von dem typischen normalen Gangbild ab, wenn er sowieso immer hinten links ein bisschen schwächer in der Abfußphase ist. Dann ist das vielleicht kein Grund zur Sorge, wenn das in einem bestimmten Fall dann etwas stärker ist. Oder, ne, also du weißt, was ich meine. Also die Abweichungen sind ja immer relativ zu dem Normalzustand sozusagen. Und kein Pferd ist 100% symmetrisch. Also das habe ich bei den vielen Messungen, die ich mittlerweile gemacht habe, gelernt. Und wie du sagst, die Vergleiche finde ich fantastisch. Ich nutze das ja gerne auch in der Osteopathie und Physiotherapie. Da ist es Standard bei mir, einfach die Ganganalyse und die KI-gestützte Ganganalyse gehört einfach als Standard dazu. Und das ist so schön an dem System. Man kann es halt wirklich auch wissenschaftlich fundiert vergleichen. Also du kannst dann wirklich über, ja, bestimmte Knöpfe dann die Abweichung sehen. Und wenn du dann ganz wissenschaftlich werden willst, kannst du auch noch statistische Programme drüber laufen lassen und schauen, ob da ein signifikanter Unterschied besteht oder nicht.
Ja. Das sind jetzt alles Dinge, die das Pferd ja beziehen mit dem Gang. Switchen wir mal rüber zum Reiter. Stichwort Satteldruckmessung, weil da durfte ich mal, ist schon sehr viele Jahre her, aber da durfte ich bei einer Satteldruckmessungsversuchsreihe mitreiten. Und es war erstaunlich und gleichzeitig ziemlich erschreckend, weil wir haben Sättel gehabt, die vom Sattler oder von uns allen eingestuft worden, als die passen überhaupt nicht. Und je nachdem, wie ich mich jetzt auf diesen Sattel gesetzt habe, habe ich aber mit einem sehr guten, ausbalancierten Sitz positiver Grundspannung diese Druckspitzen extrem abflachen können, sodass es nicht mehr in dem roten Bereich war, wo man laut Auswertung gesagt hat, oh Gottes Willen, da wird das Pferd massiv Schaden von nehmen oder Taktunreinheiten zeigen. Auf der anderen Seite hatten wir Sättel, wo die Sattel alle gesagt haben, die passen perfekt, so müssen die da drauf liegen auf dem Pferd. Und dann sollten wir uns halt bewusst sehr schlecht hinsetzen, ne? Extremer Stuhlsitz, so in sich reingefallen oder klemmende Knie und. Mhm. Und dann konnte ich bei einem augenscheinlich perfekt sitzenden Sattel extreme Druckspitzen verursachen. Das ja. heißt, der Reiter hat ja mit seinem Sitz auch noch einen massiven Einfluss. Und da war für mich dann immer so die Frage, erstmal, wie wertvoll ist so eine Druckmessung dann überhaupt? Weil es liegt ja dann auch krass an mir. Also müsste dann nicht ein gut sitzender Reiter drauf sitzen, um das zu beurteilen, das System. Aber der Mensch, dem das Pferd gehört, reitet ja nun mal dieses System. Aber also wie sinnvoll oder wie wertvoll ist das und wo sind da aber auch Grenzen?
Ja, also als erstes, ich liebe Druckmessmatten. Ich finde die einfach klasse, weil die haben uns in der Wissenschaft so viele Erkenntnisse gebracht. Aber Wissenschaft ist meistens standardisierte Bedingungen. So wie du das jetzt auch sagst, ne, du hast den perfekten Reiter, du hast das perfekte Pferd und vielleicht auch den perfekten Sattel und dann werden Dinge daran gemessen. So, das spiegelt nicht immer ganz die Realität wider. Und da muss man natürlich schauen, wie können wir damit dann eben in der Praxis umgehen. Und es wurde zum Beispiel gezeigt, also gerade jetzt auch, was so diese Standardisiertheit angeht. Eine Studie hat mal gezeigt, in 2009 war das schon gewesen, dass allein die Position des Sattels auf der Satteldruckmessmatte einen erheblichen Einfluss darauf hat, ob das Ergebnis vergleichbar ist. Das heißt, wenn ich den Sattel abhebe, was dran verändere und wieder drauflege, muss dieser Sattel exakt an genau der gleichen Position liegen, weil sonst habe ich komplett andere Ergebnisse. Ja? Und der Reiter muss auch in mehr oder weniger exakt der gleichen Sitzposition sitzen, weil sonst habe ich auch wieder komplett andere Ergebnisse. Und das Gleiche haben wir im Prinzip in der täglichen Praxis. Und du siehst, es fängt dann an, schon so ein bisschen komplex zu werden. Aber es ist interessant, dass du dieses Beispiel von dir und dieser Studie erwähnst, weil das ist im Prinzip genau das, was ich in der täglichen Praxis auch sehe. Also man kann wirklich den wunderbarsten Sattel von, neu angepasst, wirklich richtig, richtig gut passend. Man sieht dem Pferd an, das funktioniert gut. Mit einem schlecht reitenden Reiter oder unausbalanciert, schlecht ist ja immer relativ, aber ein unausbalancierter Reiter, der vielleicht eben nicht so eine gute Körperspannung hat und da Probleme zeigt, kann man wirklich, also das kann man dem Pferd richtig madig machen. Umgekehrt genauso. Es gibt viele Bereiter, also wirklich Top-Reiter, die einen Sattel auf viele Pferde bringen, ne? Und da heißt es ja auch immer sehr in Kritik, aber tatsächlich funktioniert das oft sehr gut, weil sie eben, ich sag mal, kleine Passformen, Schwierigkeiten oder nicht ganz so passende Sättel, das über ihren ausbalancierten, korrekten Sitz kompensieren können. Und will nicht sagen, dass man jetzt jeden Sattel auf jedes Pferd, hauptsache man reitet, gut legen darf. Aber du verstehst, was ich meine. Also tatsächlich gibt es da rein von der Sitzposition des Reiters erhebliche Unterschiede, die auch mit beeinflusst werden müssen. Aber letztendlich müssen wir natürlich in der Praxis von dem Fall ausgehen, den wir da nun mal vor uns haben. Das kann nun mal ein sehr gut passender Sattel, aber eben ein etwas schlecht reitender Reiter sein. Und dann müssen wir darauf eingehen und vielleicht dann auch mehr in die Aufklärung als in die Anpassung gehen in dem Fall.
Ich finde das, also für mich hat das so ein bisschen die Lanze für die Sattler gebrochen damals, weil ich war nach meiner Odyssee maximal, wie gesagt, genervt und auch richtig wütend einfach, weil es eben da ist immer jemand gekommen, der hat super viel Geld von mir bekommen. Und es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, nee, ich will das Geld nicht ausgeben, sondern ich habe richtig viel Geld dagelassen, dass jemand anpasst, dass jemand alle 3 Monate oder alle 6 Monate kommt. Dass, wenn das Pferd sich krass verändert hat, dann habe ich einen ganz neuen Sattel gekauft. Ich hatte einen fürs Springen, für die Vielseitigkeit, für die Dressur. Also, ne, also ich habe so gedacht, ich mache doch alles.
Ja.
Und irgendwie ist immer scheiße und war dann so richtig genervt und auch bei natürlich bei meinen Chiro- und Tierarztpatienten genau das gleiche Thema. Und das war einfach so viel Frust. Und als ich dann diese Messungen mitgeritten bin, habe ich gedacht, ja krass, also es liegt tatsächlich vielleicht auch oft gar nicht am Sattel, sondern vielleicht einfach an uns. Und dann gibt es ja auch im Netz, wenn man da noch mehr reingeht, auch die Sattellage, da werden wir gar nicht so viel drauf eingehen heute, aber obwohl, können wir vielleicht gleich auch noch machen, dass das Pferd in so einer krassen Trageschwäche ist und vom Exterieur deswegen keine Sattellage darbietet, wo überhaupt ein Sattel gut liegen könnte, weil das Pferd gar nicht tragfähig ist in seinem jetzigen Trainingszustand. Das heißt, das hat für mich tatsächlich so ein bisschen versöhnlich und mit den Sattlern gemacht, weil ich gedacht habe, die haben auch teilweise einen echt schwierigen Job da zu machen.
Das stimmt. Es ist immer eine Frage, wie bei allem, wie nutze ich das System und wie interpretiere ich das, oder? Und du hast gerade schon erwähnt, es gibt so viele Faktoren, ja, also die da noch mit reinspielen. Also abgesehen von der Anatomie des Pferdes, ne, mit der Schiefe. Was total spannend ist, das habe ich kürzlich gelesen, die Geschwindigkeit ist auch essentiell. Je schneller ein Pferd ist, also da reicht schon 10% mehr Schnelligkeit, dass im Schritt allein schon 5% mehr Druck entsteht. Im Trab sind das schon 14% mehr Druck. Das heißt, wenn mein Pferd auf der linken Hand schneller läuft, also einfach rascher ist als auf der rechten Hand, kann das die Druckverhältnisse, also über die Druckmessmatte, erheblich verändern. Das liegt gar nicht unbedingt an der Passform des Sattels, sondern rein an der Geschwindigkeit des Pferdes. Die Bodenverhältnisse sind auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil du kannst dir vorstellen, wenn das Pferd auftritt, ne, dann wirkt eine Kraft auf dem Boden und die Kraft, die dann auf dem Boden wirkt, wirkt zurück auf den Sattel. Das heißt, du hast bei jedem Schritt, der auf dem Boden auftrifft, sozusagen einen erhöhten Satteldruck. Das heißt, Druckmaxima wechseln sich ständig ab mit Druckminima. Wenn das Pferd im Trab zum Beispiel in der Schwebephase ist, hast du relativ wenig Druck am Sattel und umgekehrt. Ne? Jetzt könntest du, wenn du sagst, ja, mein Sattel ist perfekt und da ist überhaupt kein Druck, könntest du dir Einzelbilder nehmen, ne, und sagen, boah, hier ist ja gar kein Druck, Sattel passt perfekt. Wenn ein Pferdebesitzer sich für eine Druckmessung entscheidet, bitte immer unbedingt ein Mittelwertbild erstellen lassen, dass man einfach das, die Reiteinheit 10 Minuten, 15 Minuten, linke, rechte Hand, so viel Gänge wie möglich erfasst und daraus einen Mittelwert generieren lässt. Das ist eigentlich allen Systemen möglich. Und dann mal schaut, wie sind denn da die Druckverhältnisse? Bitte niemals Einzelbilder, weil da kann man schon ganz schön schummeln. Ja, und letztendlich ist es halt auch wichtig, die Daten gewissenhaft zu interpretieren. Weil rein nur dann aufgrund des Druckbildes die Sättel anzupassen, davon rate ich auch ab. Es kommen einfach so viele weitere Faktoren zusammen. Aber ein guter Sattler weiß es auch und sollte auch aufklären.
Aber das ist immer wieder dieses, jetzt haben wir so viele tolle digitale Werkzeuge, aber sie sind nur so gut, wenn wir sie im Gesamtkontext quasi sehen, interpretieren und beurteilen können, wo wir zum nächsten Tool kommen. Rückenvermessung möchte ich nämlich noch mit einnehmen, weil man kann ja jetzt nicht nur den Gang mit KI analysieren, indem man es einfach abfilmt, sondern man kann ja mit seinem Handy inzwischen auch den Rücken abscannen. Und da diese Rückenvermessungen sind auch für Pferdebesitzer zugänglicher. Und da ist auch so meine Frage, wie sinnvoll ist das? Kann ich das interpretieren? Bringt mich das weiter? Ersetzt das den Sattler? Also da bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es auch wieder cool als Tool, als Dokumentation. Ne? Ja. Auch das empfehle ich wieder im Trainingskurs. Also wie verändert sich denn deine Rückenlinie? Das muss auch kein digitales sein. Man kann ja auch einfach die Rückenlinie abmessen. Das geht ja auch relativ einfach mit einem Lineal quasi oder einem Bügel. Also da haben wir so ein paar ganz leane Haushaltsmethoden entwickelt im Trainingskurs. Aber es gibt ja jetzt die digitalen Sachen in Bezug auf den Sattel. Wie schätzt du das ein? Nutzt du das?
Genau. Ja, also ich bin ja auch ein Fan von Vermessen, Ausmessen, Vergleichen und je digitaler, desto cooler irgendwie. Aber wie du schon sagst, im Prinzip, also rein jetzt vom Prinzip, ist es das Gleiche wie die typischen Biegelineale, Biegeschlangen. Es gibt das Sprengermaß auch zum Vermessen oder diese Metallgitter von früher, das kennen bestimmt auch noch alle, die sehen so aus wie so ein Gerippe. Oder Gipsabdrücke kann man ja auch machen. Es gibt auch bundeseinheitliche Messsystem nennt sich das. Also es gibt ganz verschiedene Systeme und dann eben digital früher war das ein Scanner, also wirklich ein eigenes Gerät, mit dem man den Pferderücken abgescannt hat. Aber jetzt haben ja die meisten Telefone diese LiDAR-Funktion drin. Also kann man das auch übers Handy machen. Oder es gibt auch so Messgitter, sage ich mal, nenne ich sie mal, die wie so ein Gerippe, aber sehr präzise eingestellt werden können. Also da gibt's verschiedene Systeme auf dem Markt. Alle haben gemeinsam, die Pferde werden im Stand gemessen und nicht in der Bewegung. Also das heißt jetzt rein für die Passform des Sattels kann man mit diesen Systemen sozusagen die Passform des Sattels im Stand beurteilen. Aber das ist halt nur die halbe Miete, ne? Also wichtig ist natürlich immer, den Sattel auch in der Bewegung zu sehen und auch daraufhin dann letztendlich die Anpassung zu machen. Nichtsdestotrotz, genau wie du das auch im Trainingskurs anbietest oder sagst, ich finde die Dokumentation dahinter sehr, sehr interessant. Also sei es jetzt eben mit diesem digitalen Tool, das ist natürlich klasse, weil das kann man sich abspeichern und zumindest in der Version, wie es der Pferdebesitzer kostenlos benutzen kann, oder das muss ja nicht nur über einen Hersteller sein, das kann man auch mit ganz normalen 3D-Scans im Prinzip machen, kann man das rein visuell beurteilen. So kann man sozusagen Veränderungen des Muskelzustands sich anschauen. Das mache ich ja auch in den Sattelanalysen, dass ich sozusagen vom Status quo dann die Veränderungen bei der ersten Anpassung und so weiter mir angucke, Asymmetrien aufzeige und dahingehend berate. Aber auch das ist immer nur eine Annäherung. Um wirklich dann die Anpassung auf Grundlage der Messung zu machen, sehe ich etwas kritisch. Also insbesondere jetzt dieses digitale Tool oder eben auch etwas aufwendigere Rückenmesssysteme, wo dann auch speziell geschultes Personal, sage ich mal, kommt, um das auszuführen. Die können im Prinzip den Pferderücken in die Werkstatt transferieren, wenn man das so will. Und auf der Grundlage könnte dann ein Sattel gebaut werden, angepasst werden oder ähnliches, ohne dass das Pferd in Realität überhaupt gesehen werden muss. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch. Also, weil es ist nun mal ein dynamischer Prozess, wo auch nicht nur Pferd und Reiter dran beteiligt sind, Pferd und Sattel dran beteiligt sind, sondern eben natürlich auch der Reiter. Und das muss man im Zusammenspiel sehen. Also nur auf dieser Grundlage den Sattel anzupassen, sehe ich eher kritisch. Jetzt gibt es Sattler mittlerweile, die das auch in ihre Analyse mit einbeziehen und sagen, gut, dann fange ich an, dieses System zu adaptieren und mache eine Messung nicht nur im Stand, sondern in der Bewegung. Das heißt, sie laufen mit dem Pferd mit und nehmen dann eben zum Beispiel den Querschnitt hinter der Schulter, weil sie eben sagen, das Pferd verändert sich ja in der Bewegung, wird meistens ein bisschen breiter. Da müssen wir natürlich drauf Acht geben, ne, bei der Passform. Jetzt habe ich auch da ein bisschen einen Kritikpunkt, denn auch da gibt es eine Studie zu, gar nicht so lange her, 2020 war das von Russell McKechnie-Grier, den mag ich total gerne, macht ganz tolle Arbeiten. Und zwar hat er herausgefunden, dass tatsächlich die Pferde vor dem Training im Vergleich zu nach dem Training, wenn man jetzt einfach eine Messschlange, also man kann sich ein Biegelineal vorstellen, ein Biegelineal im Bereich hinter dem Widerrist anlegt, hinter der Schulter anlegt und einmal die Messung vor und einmal die Messung nach 30 Minuten Training vergleicht miteinander, also übereinander legt, dass der Querschnitt nach dem Training etwas weiter ist. Also könnte man ja meinen, okay, dann machen wir das Kopfeisen von vornherein weiter, weil das Pferd soll ja bewegt werden und in der Bewegung dann auch der Sattel passen. Jetzt ist das aber so, er hat rausgefunden, dass es gar nicht die Weite ist, die sich verändert, sondern dass sich das Pferd anhebt. Und wenn sich jetzt das Pferd anhebt, wird automatisch sozusagen der Querschnitt auch etwas gehoben und dadurch erscheint der Querschnitt weiter an der gleichen Stelle, wo er vorher war. Und das ist natürlich ein Riesenmissverständnis, weil die Weite hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert, das Pferd hat sich nur etwas angehoben. Und da wiederum, also ich denke mal, erstens natürlich gesunder Menschenverstand, aber auch wieder die Art und Weise der Interpretation. Theorie ist das eine, Praxis ist das andere. Man muss es wirklich in der Bewegung praktisch am Pferd sehen. Ja, Messsysteme unterstützen uns bestimmt und können uns über die Zeit auch wertvolle Informationen liefern, wie sich das Pferd entwickelt und auch daraufhin wieder neu beurteilen lassen können, wie können wir vorgehen im Verlauf des Trainings zum Beispiel des Pferdes und so weiter. Aber sie ersetzen, ja, nicht die Anpassung und die Beurteilung vor Ort.
Es klingt jetzt so, als könnte man, wir gucken auch mal zum Thema Geld rüber, als könnte man überhaupt gar keine gebrauchten Sättel kaufen. Und quasi sind die Sättel, die neuen, die liegen ja inzwischen alle so bei vierstellig, mittleren vierstelligen Beträgen, wo man ja manchmal schon ein bisschen Schnappatmung bekommt. Gleichzeitig ist ja Kleinanzeigen voller gebrauchter Sättel. Geht es überhaupt, dass wir gebrauchte Sättel und was muss ich denn darauf beachten?
Ja, also ich kann das total gut verstehen, dass man auch nach gebrauchten Sätteln schaut. Also klar, einmal der Kostenfaktor, vielleicht sogar auch aus moralischen Gründen. Ich meine, für jeden Sattel wird meistens, also für die meisten Sättel wird Leder verwendet und das ist ja auch sicherlich der eine oder andere Punkt, auf den man da achten könnte, dass man eben nicht wieder einen neuen Sattel kauft. Also was aus meiner Sicht halt wichtig ist, sich vorab wirklich gut zu informieren. Also nur weil der Sattel jetzt braun ist und irgendwie bei eBay Kleinanzeigen wurde gesagt, der passt auf alle Haflinger drauf, passt er vielleicht nicht auf meinen Haflinger drauf. Also meine Empfehlung ist immer, egal ob gebraucht oder neu, die Sättel müssen getestet werden in der Praxis, auf dem Pferd mit dem Reiter. Denn es sollte natürlich der Sattel auch nicht nur dem Pferd, sondern auch dem Reiter passen. Das ist mittlerweile, sehe ich das als 50-50, also mindestens genauso viel Wert, dass der Reiter rein passt, aber sich auch wohlfühlt im Sattel, damit das Pferd eben auch sich entsprechend wohlfühlen kann. Und dafür ist einfach unerlässlich, dass erstens entweder die Sättel vorab getestet werden, also dass sie auf Probe geschickt werden, wenn sie jetzt zum Beispiel vom Kleinanzeigenmarkt kommen oder vielleicht aus der näheren Umgebung. Im besten Fall sollten die Pferdebesitzer 3 bis 4 Sättel im Vergleich auch testen, um zu fühlen, zu verstehen, wie ist der Unterschied. Genau, und dann muss man sich halt mal überlegen, auf welche Kosten man denn dann kommt, ne? Weil der Versand kostet ja jeweils auch, also Hin- und Rückversand. Ich sage immer, bitte versucht, die Sättel auf Probe schicken zu lassen, weil keiner kann sich 3 bis 4 oder weiß ich nicht, aber 3 bis 4 Sättel auf Anhieb so leisten und möglicherweise liegen die dann rum oder können nicht schnell verkauft werden wieder. Also bitte immer auf Probe kommen lassen und das schränkt natürlich dann auch wieder die Möglichkeiten ein. Ne? Idealerweise hat man vorher eine Beratung durch seinen Sattler, der einem schon vorher sagen kann, ja, auf dein Pferd passt so ungefähr dieses Modell von der und der Marke in der und der Größe. Das ist was, das mache ich tatsächlich auch bei meinen Pferdebesitzern, Kunden, aber ich sage immer, bitte mit Vorsicht. Ihr habt keine Garantie, wenn ihr privat kauft. Der Sattel kann kaputt sein, der kann schief sein. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also mein Tipp, wenn es irgendwie möglich ist, wenn man auf Sattelsuche ist und die Möglichkeit hat, Sättel vorab zu testen und zu fühlen, boah, das ist genau mein Sattel, genau der funktioniert für mich und mein Pferd, dann nach genau diesem Sattel zu schauen. Das ist noch immer keine Garantie, dass der Sattel, der dann kommt, auch wirklich genauso funktioniert wie der getestete, aber es ist einfach die höchste Wahrscheinlichkeit. Letztendlich muss man sich halt immer überlegen, vielleicht vorher schon so ein bisschen ausrechnen, auch mit seinem Sattler, der einen da vielleicht beraten kann. Was kostet mich die ganze Sattelberatung vorab? Was kostet mich Hin- und Herversand? Was kosten mich die Nerven? Und was kostet mich am Ende auch die Anpassung? Bei welcher Summe komme ich ungefähr raus und was würde mich ein neuer Sattel kosten? Also tatsächlich Sättel für 300 Euro auf eBay, da wäre ich wirklich vorsichtig, ne? Weil das sind häufig Sättel, die entweder schon im Neupreis sehr günstig waren, da kann man natürlich nicht von der höchsten Qualität ausgehen, oder die wirklich sehr alt schon sind und natürlich das Risiko steigt. Je älter ein Sattel ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er kaputt ist, dass er schief ist oder einfach unbrauchbar. Und dann hat man vielleicht wirklich zu viel Geld für was ausgegeben, was man nicht mehr nutzen kann.
Aber das ist ja absolut eine Möglichkeit, dass man sagt, man bucht eine Sattelberatung, testet dann verschiedene Modelle, guckt dann quasi bei Kleinanzeigen, welcher funktioniert hat, nimmt dann genau dieses Modell und kann dann mit seinem Sattler wieder zusammen den Sattel dann nochmal aufs Pferd ideal anpassen. Genau. Das darf man vorher kommunizieren.
Das sollte man fairerweise dem Sattler kommunizieren. Ich habe das bei vielen, aber einigen meinen Kunden auch schon so gemacht. Ich bin da ganz offen für, weil ich sage, ja, es kann sich halt nicht jeder, also wenn es wirklich der 4.500 Euro Sattel, der einfach perfekt passt, absolute Traumwahl, aber es geht einfach nicht finanziell, dann verstehe ich das vollkommen, wenn dann erstmal auf den Gebrauchtmarkt gesucht wird und bin dann auch komplett offen und bereit, dann Anpassungen danach zu machen. Verdient man als Sattler ja auch dran.
Also ich kenne auch Menschen, die haben einen Sattel, der ist teurer als ihr Pferd.
Ja, hatte ich auch schon öfter. Also mehrere. Das ist halt so. Es ist einfach ein teurer Sport. Man muss es auch leider so sehen. Und der Sattel gehört aus meiner Sicht nicht, weil ich jetzt aus der Sparte komme, sondern ganz generell es gehört ähnlich wie beim Tierarzt, man muss sich was auf die Kante legen für den Sattel. Also ich erinnere mich an Zeiten in der Pandemie, wo sehr viele Leute Pferde gekauft haben und ich dann also nicht nur einmal, wirklich häufiger den Anruf bekam, ja, ich habe mir ein neues Pferd gekauft, ja, jetzt bräuchte ich einen Sattel, aber der darf ja jetzt nicht so teuer sein, weil ich habe mir ja gerade ein Pferd gekauft. Und also das habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das herrscht halt immer noch recht, oft, dass der Sattel halt nichts kosten darf, aber trotzdem funktionieren muss. Und das funktioniert halt oft dann nicht so. Aber was man vielleicht auch schon sagen kann, wenn man ein paar Sättel vielleicht im eigenen Stall einfach mal auflegen möchte und probieren will, ohne jetzt gleich einen Sattler zu rufen, ob das denn vielleicht funktioniert oder nicht, ob das in die Richtung geht. Da gibt's ja auf jeden Fall Methoden, dass man sich an den anatomischen Strukturen des Pferdes orientiert, um zu schauen, ob der Sattel, den man vielleicht dann auswählt, denn tendenziell passt oder nicht, oder vielleicht auch, ob der eigene Sattel noch passt oder nicht. Und das ist ja einfach ganz wichtig, auch für jeden Pferdebesitzer zu wissen. Und ja, das ist ja ein ganz großes Thema jetzt bei uns dann auch im Monat Sattel in der KKP-Welt im Juni. Und ja, da werde ich auf jeden Fall einiges erzählen.
Das haben wir tatsächlich bei uns im Stall auch, dass man dann einfach in den Chat fragt, welchen Sattel darf ich ausprobieren? Ja. Und ich verleihe meine Sattel. Also die dürfen nicht monatelang damit reiten, das ist ja auch immer nicht so günstig. Aber wenn sie da mal für eine Reiteinheit quasi mein Modell ausprobieren wollen, dann ist das auch eine schöne Möglichkeit, in der Stallgemeinschaft einfach mal zu fragen. Weil meistens, wenn man im Stall mit 40 bis 120 Pferden steht, hat man wahrscheinlich auch ungefähr die Menge an Sattelvarianten in den Spinden hängen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu fragen. Ich denke, der ein oder andere wird wahrscheinlich bereit sein, dass man da auch schon mal, wenn man selber die Anatomie und die Sattellage ausmessen kann, kann man schon mal sagen, der geht gar nicht, das brauche ich mir gar nicht anschauen. Ja. Und dann kann man auch schon die Zahl weiter einschränken und da einfach weitere Kosten sparen.
Absolut.
So, jetzt sind wir fast am Ende. Deswegen machen wir noch ein letztes No-Go, sonst sprengen wir wieder die Zeit hier und den Rest machen wir genau dann im Schwerpunktsthema im Monat. Eins meiner No-Gos tatsächlich sind für mich Sättel mit beweglichen Kopfeisen. Das war mal so ein Hype, möchte ich sagen. Sie gibt's ja auch immer noch auf dem Markt. Und meine Erfahrung ist, die laufen am Anfang sehr gut, weil plötzlich irgendwie Bewegung und Luft da ist. Aber das ist auch eine Beobachtung, die ich häufig gemacht habe, dass wenn der schlecht sitzende Sattel runtergekommen ist, laufen die mit dem neuen Sattel meistens erstmal besser.
Genau.
Wenn der aber auch nicht gut sitzt, dann tritt so das Problem nach so 3 Monaten, 6 Monaten, weil dann an der anderen Seite dann die Kompensation und Verspannung und sowas anfangen. Und gerade bei dem mit dem beweglichen Kopfeisen, dann hat man so beim Probereiten dieses Wow-Gefühl, weil das losdüst oder schwebt, wie man es nennen möchte. Und ich habe kein Pferd erlebt in meiner Tierarztpraxis Chiro-Physio-Zeit, die damit langfristig glücklich geworden sind, weil ich immer sage, ne, wie wir schon vorhin angemerkt haben, es liegt ja auch krass am Reitersitz. Und nicht jeder von uns hat diesen perfekten, ausbalancierten Sitz. Wir selber haben auch mal Blockaden oder Kompensationshaltungen, alte Verletzungen. Und wenn wir eben dann Fehler in Anführungsstrichen machen oder mehr klemmen oder schief sitzen, das überträgt sich ja viel schneller, viel deutlicher aufs Pferd. Was immer dazu geführt hat, dass die Pferde am Ende gar nicht mehr laufen wollten. Also das wirklich viele, viele Pferde, die ich da begleitet habe, als das gerade mal, die waren ja auch sehr gut im Marketing aus meiner Sicht. Da war ich erst so wow, dann war ich so auf gar keinen Fall. Also da bin ich auch nicht mehr mit reingekommen. Das ist für mich tatsächlich immer noch ein No-Go.
Ja, so ja, das kann ich noch. Haben, ne? Genau, die mit den Scharnieren. Ich weiß, was du meinst. Also da gibt es tatsächlich auch verschiedene. Es gibt eben einen speziellen Fall, wo auch noch der gesamte Sitz so ein bisschen nach hinten versetzt wurde. Also das sieht dann so aus, als wäre der Widerrist frei, um da eben bestmögliche Freiheit zu bilden. Man schneidet sich unfassbar viel Auflagefläche in dem Moment ab. Das Problem bei den Scharnieren, was ich auch noch sehe, sehr häufig gibt es genau an den Scharnieren Druckpunkte beim Pferd. Das ist so quasi, als würden die mehr auf den Scharnieren aufliegen, also da ist kein stabilisierendes Kopfeisen, sondern durch diese Beweglichkeit hast du halt immer wieder so eine Art, fixe Stelle, aber im oberen Bereich sozusagen. Also ein Kopfeisen überträgt ja auch eine größtmögliche Auflagefläche im Prinzip im Bereich des Widerrists. Und wenn du das unterbrichst durch so ein Scharnier, hast du halt diese Auflagefläche nicht mehr so so flächig. Und das kann natürlich zu starken Druckpunkten führen. Und was ich auch jetzt rein aus, ich sag mal, aus Sattlersicht kritisch sehe, ist die Sollbruchstelle. Also ich hatte einige Sättel solcher Marken, aber auch anderer, ich sag mal, Scharniermarken in der Hand, wo genau der Bereich gebrochen ist. Und das, oder nicht nur gebrochen, der ist ja eh schon so wackelig, aber so, ja, so zerfetzt wirklich. Also wo das Scharnier nicht mehr zusammen war. Und die Pferdebesitzer merken das oft selber nicht und das ist natürlich dann fatal fürs Pferd. Ja.
Ist mir auch schon passiert, bin ich geritten und ist das Kopfeisen gebrochen.
Also wenn du es in dem Moment merkst, Hut ab, ist ja noch wirklich gut, aber ja, manche merken es über Wochen nicht, ne?
Ja, aber überall am Widerriss oben ist es so richtig, ja. Wo ich auch so denke, ich bin nicht mal 1,70 Meter groß, ich wiege so knappe 55 Kilo, ich bin ja echt ein Leichtgewicht und sitze auf einem 1,80 Meter großen Pferd und ich reite da so und plötzlich macht es Knack und einfach dieser Sattel komplett durchgebrochen. Aber das stimmt, wenn an der Seite natürlich die Scharniere kaputt gehen, das merkt man nicht so, aber da oben, das war ein Erlebnis, weil es machte Bombs.
Oh, ja, klasse, das willst du auch nur einmal im Leben, also kein Mal im Leben haben, aber das will man nicht öfter haben.
Ah, mein Mann hat sich königlich amüsiert über mich.
Ja, aber da, wo du sagst, ne, also wenn das Kopfeisen bricht, also das ist tatsächlich auch, auch wenn das Kopfeisen intakt ist, für mich ein absolutes No-Go, wenn der Sattel auf dem Widerriss aufliegt. Das geht gar nicht. Also es gibt sehr viele No-Gos, aber das ist so mein allergrößtes, steig sofort ab vom Pferd, da geht gar nichts mehr No-Go, weil das ist halt brutalst schmerzhaft fürs Pferd. Und zwar nicht nur nach oben hin, sondern auch zu den Seiten. Und das ist ein Griff, den kann jeder Pferdebesitzer sowohl im Stand von unten, aber natürlich, wenn er dann auch aufsitzt, jeden Tag machen. Also einmal kurz die Finger vorne zwischen Widerrist und Sattelkopf schieben, gucken, wie viel Platz ist da in der Bewegung mit dem Reiter drauf, sollten gute 3 Finger da noch Platz haben. Und das ist einfach so, so wichtig, weil ihr macht eure Pferde sonst kaputt. Ja? Und das ist dann auch oft nicht mehr wirklich reparierbar.
Ist ja auch so, wenn das vorne so klemmt, der Sattel, und dann kriege ich ganz oft, aber so nach 20 Minuten läuft er dann. Und das ist ja ganz häufig, dass es einfach diese Nervenendigungen dann so die Fahnen gestrichen haben, weil natürlich dieser dauerhafte Impuls irgendwann sagt, okay, wir müssen hier abschalten und dann laufen sie halt ein bisschen besser. Aber das heißt ja nicht, dass der Sattel dann quasi gut liegt. Aber das ist auch noch so ein Indiz, dass man mal vorne reinfassen sollte, nach oben und zur Seite, dass wenn die Pferde erst so klemmig loslaufen. Ich meine, das ist ja auch das, was der Hengst macht. Der beißt vorne in die Widerrisskappe ja rein, damit die Stute stehen bleibt. Das heißt, wenn da der Sattel klemmt, dann bleibt das Pferd. Man kriegt es dauernd das Signal, stehen zu bleiben und wir sind immer am Treiben. Und wie du schon sagst, das kann man sehr leicht selber erlernen. Da bedarf es auch nicht so viel Erfahrung. Und vielleicht magst du noch 2 Dinge zum Abschluss nennen, die jetzt der Pferdemensch kann, wenn er mit dir durch den Monat in der KKP-Welt reist. Was machen wir praktisch nächsten Monat?
Ja, also auf jeden Fall das, was wir gerade gesagt haben. Ganz wichtig, Griffe, die jeder Pferdebesitzer selber umsetzen kann. Das wird eins der Themen sein, am Pferd, am Sattel schnell umzusetzen, die dem Pferd wirklich also viel Abhilfe in manchen Fällen schaffen. Und ein größerer Themenblock wird sein, die sattelspezifischen anatomischen Punkte beim Pferd zu identifizieren und vielleicht auch markieren zu können am eigenen Pferd, aber im Prinzip bei jedem anderen Pferd auch, also auch bei den Stallkollegen. Und auf der Grundlage dann die eigene Sattelpassform beurteilen können. Also das ist wie eine Art Checkliste, die wir da abgehen und die ich natürlich im Detail erklären werde, damit man auch die Gründe und die Ursachen versteht, warum ein Sattel vielleicht nicht passt, wenn er nicht passt und was man dann machen könnte. Also das werden die Hauptschwerpunkte sein und da freue ich mich schon total.
Sehr cool. Ja, dann schon mal danke für deine Zeit, Maren. Ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Inhalte und vielleicht noch als kleinen Zusatz haben wir noch von einem neuen Kooperationspartner, nämlich von Scalea, die machen Personal Fitness Coaching. Die verlosen noch eine Sitzanalyse für den Reiter, weil wir gesagt haben, das macht ja super viel Sinn, weil ja Pferd, Reiter und Sattel in einer Einheit sind. Die gucken dann quasi einmal den Sitz des Reiters an und geben dann Fitness Workouts raus, damit du quasi noch optimaler im Sattel sitzt. Deswegen habe ich gedacht, kombinieren wir das. Also ich finde, es lohnt sich gleich dreifach dabei zu sein. Ich hoffe aber, ihr habt auch ganz viel heute schon mitgenommen zu den spannenden neuen digitalen Tools, die man bei der Sattelanpassung wissenschaftlich anwenden kann. Und teil die Folge gerne, auch gerne einmal in deiner Podcast-App eine Bewertung da lassen. Dann können wir nämlich noch mehr Pferdebesitzer erreichen. Dir, Maren, bedanke ich mich ganz herzlich und wir sehen uns dann im Mai.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich.